Welcome back zur zweiten Episode in dieser Woche bei Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Ich bin Katharina Gangnus, selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. Ja, und gerade der letzte Satz meiner Ihnen mittlerweile bekannten Einleitung zu den Insights interessiert mich heute besonders, denn mein heutiger Gast hat der Juristerei komplett den Rücken gekehrt. Für ihn ging es nämlich von der Großkanzlei ins Hip-Hop-Radio. In Kürze, Freddy ist, wie er selbst sagt, gerade noch so Generation X und wurde durch seine älteren Brüder früh vom Hip-Hop infiziert. Er ist DJ seit 1997, hat Frau und drei Kinder, ist mittlerweile Ex-Wirtschaftsanwalt, denn er hat im Jahr 2016 die Anwaltswelt verlassen und im Jahr 2018 eine 180-Grad-Drehung gemacht und ist mit Say-Say ins Ungewisse gesprungen. Was Say-Say genau ist, wie es dazu kam und ob er das alles nochmal genau so oder gleich ganz anders machen würde, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen bei Lawyered, Dr. Frederik Staudacher.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Moin nach Hamburg, gell? Du sitzt in Hamburg?
Ganz genau.
Ach, schönste Stadt der Welt, ich sag's immer wieder. Ich vermisse es sehr. Ich muss dringend wieder hochkommen. Ich habe ja da immer noch meine alte Studentenbude, die ich mir so gönne, um immer mal wieder mich dort Freunden und Bekannten aufdrängen zu können.
Alles richtig gemacht.
Lieber Freddy, du kennst das Spiel bei Lawyered hier sicher schon. Wir starten immer mit der gleichen Frage. Warum hast du Jura studiert?
Dafür ist vor allem mein Vater verantwortlich. In der Schule hatte ich so keine herausragende Stärke. Also es gibt ja Leute, die sind irgendwie direkt gut in Chemie und wissen, sie studieren Chemie oder ähnliches. Sowas gab es bei mir nicht und daher wusste ich eigentlich nicht so richtig, in welche Richtung es beruflich gehen sollte. Mein Vater meinte aber, ich könnte ganz gut reden und er könnte sich gut vorstellen, wie ich in einem Gerichtssaal plädieren würde. Und große Leidenschaft für Musik hatte ich damals auch schon, aber mein Vater meinte, ja, Juristen werden überall gebraucht. Insofern, ich sollte erstmal Jura machen und dann könnte ich ja immer noch irgendwie Jura und...
Das ist so ein Elternspruch, ne? Meine Mutter sagt das auch immer.
Genau. Juristen werden ja überall gebraucht. Außerdem noch so als Nebeneffekt haben meine Brüder und ich damals mit meinem Vater immer gerne der Pate geschaut. Ich weiß nicht, ob du die Filme kennst, diese Mafia-Filme. Und da gab es ja auch immer diesen Anwalt, Tom Hagen, großartig gespielt von... Robert Duvall. Und irgendwie haben wir dann immer so gescherzt, dass jede Familie auch einen Anwalt braucht. Und das sollte ich sein.
Okay. Du hast dann in Hamburg den REF gemacht, hast promoviert, sogar mit Stipendium, warst im Ausland und zwar in San Francisco und bist dann bei einer internationalen Großkanzlei im Bereich Financial Restructuring, Leverage Finance als Associate eingestiegen. Was war denn so deine Erwartungshaltung, als du in den Beruf dort eingestiegen bist? Und haben sich diese Erwartungen dann in den kommenden 7 Jahren, die du in dieser Großkanzlei verbracht hast, erfüllt? Oder hat sich für dich was verändert? Wie liefen so diese 7 Jahre für dich?
Ja, also meine Erwartungshaltung im Job war eigentlich relativ konkret. So, da ich in der Kanzlei, in der ich dann angefangen habe, auch bereits vorher als Referendar gearbeitet hatte. Insofern wusste ich, ich wollte in einem hochprofessionellen Umfeld arbeiten, ich wollte international arbeiten, ich wollte irgendwie Action haben so und ich wollte mit netten Kollegen arbeiten, die auch Gas geben. So. Und die Erwartungen, die haben sich alle total erfüllt. Die 7 Jahre liefen, das ist natürlich eine lange Zeit, es war halt schon eine krasse Zeit. So, ja. Es war auf jeden Fall eine krasse Zeit, geprägt von viel Arbeit. So. Also der Job hat wenig Platz gelassen für andere Dinge im Leben, muss man einfach sagen, in der Zeit. Ich denke, viele deiner Hörer hier ist ja ein Podcast, vor allem auch für Juristen. Die kennen die Großkanzleiwelt. Ich glaube, Außenstehende können sich diese Arbeit an internationalen Transaktionen kaum vorstellen. Also wie extrem das wirklich ist mit All-Nightern, ständiger Verfügbarkeit, Arbeit am Wochenende, im Urlaub, bei Krankheit, in Hochphasen quasi nonstop. Aber hat mir auch viel Spaß gemacht, sonst hätte ich es ja auch nicht gar nicht so lange machen können. War eine aufregende Arbeit, wir waren ein super Team, also echt super coole Kollegen gehabt, waren erfolgreich. Dieses Restructuring-Team, in dem ich gearbeitet hatte, das war wirklich sehr angesehen, haben coole Deals machen dürfen. Ich durfte reisen, ich habe viel gelernt, bekam auch intern zusätzliche verantwortungsvolle Aufgaben übertragen und natürlich wurde auch, wie es in der Großkanzlei so üblich ist, auch großzügig entlohnt.
Bei euch stand ja dann irgendwann auch die Familienplanung an. Du bist mittlerweile stolzer Vater von 3 Kindern. Und im Vorgespräch hast du mir berichtet, dass du es schon immer unfair fandest, die Care-Arbeit nur auf den Schultern deiner Frau abzuladen oder auf Frauen allgemein. Wie habt ihr euch organisiert in diesen 7 Jahren? Wie kann man sich überhaupt realistisch organisieren zwischen Familie und dem Workload in der Großkanzlei? Was ist euch beiden, dir und deiner Frau, bei dieser Organisation wichtig?
Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich sehr viel beschäftigt. Klar, wenn man irgendwie 3 Kinder hat. Also da gibt es auf jeden Fall eben 2 Welten. Also die Welt, wie es noch war, als ich in der Großkanzlei war, und die Welt, wie sie jetzt heute ist. Und zur Kanzleizeit waren die Rollen schon sehr klassisch verteilt, muss man einfach sagen. Mhm. Meine Frau auch sehr viel arbeitet, aber die war eben damals schon selbstständig und konnte sich das eben alles flexibler einteilen. Und deswegen hat meine Frau sich eigentlich, zu der Zeit, wo ich in der Kanzlei war, um das meiste gekümmert. So, ich habe die Kids morgens zur Kita gebracht, aber war sonst eigentlich meist nur am Wochenende präsent. Also manchmal habe ich es geschafft, irgendwie schon um 19 Uhr aus der Kanzlei rauszuhetzen, um den Kids dann noch Gute Nacht zu sagen.
Das hieß aber, dass die Arbeit danach noch zu Hause weitergeht.
Genau, danach noch weiter zu arbeiten. Aber das war auch die Ausnahme. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie ständig möglich war. Auf der anderen Seite muss man eigentlich auch sagen, also bei allem Reden um viel Arbeit, es war auch insofern recht in manchen Teilen sehr familienverträglich, weil es eben schon auch relativ flexibel war. Ja? Also da war die Kanzlei, sage ich mal, schon relativ fortschrittlich, denn es hat eigentlich keinen wirklich interessiert, wann und wo man arbeitet, solange die Arbeit gemacht wurde. Das heißt also, das hat halt zur einen Seite den Vorteil, dass ich halt auch mal dann, keine Ahnung, vormittags zu Hause geblieben bin und noch mit einem Kind zum Arzt gegangen bin. Oder wenn ein Kind krank war, ich auch mal zu Hause bleiben konnte. Oder man halt grundsätzlich eigentlich relativ flexibel war, man jetzt nicht so eine FaceTime im Büro hatte. Hatte allerdings auch auf der anderen Seite die Downside, dass auch keinen interessiert hat, wenn man nachts um 12 noch dran saß oder noch später. Das hat auch keinen interessiert. Aber wie gesagt, diese Flexibilität, die gab es auf jeden Fall und die habe ich dann auch, als die Kinder da waren, genutzt. Insofern, das war auf jeden Fall cool. Und es war auch damals schon völlig normal mit irgendwie Notebook und von überall einloggen und so. Also ich meine, das können ja, glaube ich, alle, nicht nur die großen Kanzleien, das können ja, glaube ich, die meisten Anwälte mittlerweile ziemlich easy. Und insofern war es von dem her zwar schon in einer gewissen Weise familienverträglich durch die Flexibilität, aber es hat halt, ja, beißt die Maus keinen Faden ab. Man muss halt trotzdem viele, viele Stunden robben, so, ja. Und die gehen natürlich.
Fehlt halt auch einfach die Quality Time mit der Familie.
Genau, die hat man halt einfach dann nicht mit der Familie. Heute sieht die Welt ganz anders aus. Also jetzt heute teilen wir uns das richtig fair 50-50 auf. Also wir setzen uns quasi sonntags zusammen und planen die Woche
das
mit den Kids durch.
Das machen wir ganz genauso.
Und dann wird wirklich geguckt, ja, an dem Nachmittag machst du, an dem Nachmittag mache ich und da bringst du und da bringe ich. Und gucken wir auch schon immer sehr, dass es ausgewogen ist, dass jeder gleich viel da macht. Zum einen, damit der andere auch zum Arbeiten kommt, zum anderen auch, weil wir das aber auch wollen. Also weil wir auch Zeit mit den Kindern dann auch mal nachmittags haben wollen. Und ist dementsprechend, ja, also jetzt ist es fair verteilt, war es zur Kanzleizeit nicht.
Ich finde diese faire Verteilung ganz wichtig. Also auch uns als Familie ist die total wichtig. Und mich würde es, glaube ich, sehr unzufrieden machen, wenn ich hauptsächlich oder primär mit dieser Care-Arbeit beschäftigt wäre. Das war bei uns auch nicht immer so ganz einfach. Ich war ja lange auch in einem Angestelltenverhältnis und mein Mann ist schon seit 2012 selbstständig und hat seine eigene Firma. Da musste ich mich dann meistens so ein bisschen drumherum organisieren. Aber für uns war gerade dieses Corona-Jahr dann in dieser Organisation oder Aufteilung der Care-Arbeit und eigentlichen Arbeit, jetzt wo wir beide selbstständig sind, eigentlich total gut.
Ja, also ich glaube auch, das ist absolut ein Win-Win. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich das irgendwie nur mache, weil ich irgendwie meine Frau entlassen möchte oder so. Oder nur der Fairness halber, sondern ich mache es ja, weil ich auch wirklich Bock darauf habe, total. Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und jetzt gerade in diesen jungen Jahren, also von den 3 Kindern, die älteste ist jetzt 9, die sind jetzt alle noch im Alter, wo die halt auch Bock haben, noch Zeit mit den Eltern zu verbringen. Und
das ändert sich irgendwann, ne?
Ja, yeah, genau. Ich glaube, es geht relativ schnell, dass die dann halt auch viel bei ihren Freunden sind und viel unterwegs sind und man die gar nicht mehr so viel sieht. Und dann, wenn man sich dann noch die Zeit nimmt, dann bringt es ja nichts mehr. Insofern freue ich mich total, dass ich jetzt in den Jahren, wo die irgendwie auch noch Bock haben, viel Zeit mit den Eltern zu verbringen, ich mir diese Zeit halt auch nehmen kann jetzt. Und das ist halt schon das Mega. Ja. Also das ist ein riesen, riesen Ding für mich, dass ich jetzt quasi auch bei nahezu jedem Abendessen dabei sein kann und halt auch so wirklich, wirklich an deren Leben teilnehme.
Das ist unbezahlbar.
Absolut.
Müsste sich deiner Meinung nach an diesem Modell der durchaus üblichen 70- oder 80-Stunden-Woche etwas ändern, um mehr junge Absolventen für die Karriere in der Großkanzlei zu begeistern? Oder glaubst du, dass das eben dazugehört, also sozusagen part of the deal ist? Oder geht deiner Meinung nach Großkanzlei in der Zukunft auch anders? Und wenn ja, wie?
Sehr schwierig. Sehr schwierig. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass den Großkanzleien viele Talente entgehen, die berechtigterweise keine Lust auf so ein Leben haben. So, also ich glaube, das ist auf jeden Fall so. So, muss sich da was ändern? Insofern ja, wird sich da was ändern? Wahrscheinlich erst, wenn der Druck so hoch ist, dass es sich ändern muss. Und dieser Druck wird, glaube ich, erst kommen, wenn die nicht mehr genügend Leute nachkriegen. Aber noch kriegen sie genügend Leute nach. Und deswegen glaube ich, solange sie noch genügend Leute nachkriegen, wird der Druck niemals hoch genug sein, dann wirklich was zu ändern. Muss ja auch sagen, Großkanzlei ist ja auch nicht immer Großkanzlei. Also es gibt ja auch Großkanzleien, die es vielleicht etwas verträglicher gestalten, und es gibt Großkanzleien, die deutlich stundenorientierter sind. Ich meine, wenn man sieht, was so die erfolgreichsten Kanzleien sind weltweit, und da gibt es ja genügend Ranglisten, die das alles zeigen, und da sieht man ja auch, was irgendwie die Profitabilität pro Berufsträger, pro Anwalt ist und mit wie viel Anwälten, eine Kanzlei, wie viel Umsatz macht. Und dann kann man sich ja schon ausrechnen, dass es nicht von irgendwo herkommt, dass manche Kanzleien mit relativ wenig Leuten sehr, sehr viel machen. Es gibt ja letztlich dann nur zwei Schrauben. Also entweder die Stundensätze werden hochgeschraubt, was natürlich auch immer passiert, oder die Leute arbeiten einfach auch sehr viel. Und insofern, Großkanzlei ist nicht immer gleich Großkanzlei. Und auch innerhalb der Großkanzlei kommt es ja auch immer auf den Bereich an. Also ich denke, bei den sehr erfolgreichen Großkanzleien sind die meisten Bereiche jetzt schon irgendwie transaktionsbezogen. Aber es gibt ja auch immer noch gewisse Bereiche, die nicht so stark transaktionsbezogen sind. Und ich glaube, in den Bereichen lässt sich das noch leichter umsetzen, was zu ändern, was eben nicht so diese super harte Arbeitsbelastung bringt. Aber bei den transaktionsbezogenen Sachen, bei den M&A-Deals, bei den Finanzierungen, ich glaube, da wird es weiterhin echt schwierig bleiben.
Es ist ja natürlich aber auch so, dass gerade so durch diese ganze Legal-Tech-Entwicklung man ja sagt, dass dieser Unterbau, dieser pyramidenartige, die pyramidenartige Struktur der Großkanzlei und der damit breite Unterbau, gerade in so Bereichen wie M&A, wo viel D&D gemacht wird, was halt auch Berufseinsteiger dann auch vermehrt machen, dass das ja so ein bisschen wegfällt perspektivisch, ja. Und vielleicht ändert sich auch dadurch so ein bisschen was. Aber solange wir momentan noch genug Leute im Unterbau haben oder zumindest der Unterbau lange so breit war, dass diese alle schon so ein bisschen weiter nach oben gerückt sind und von unten immer noch so ein bisschen was nachkommt, entsteht genau das, was du sagst. Solange die Not nicht groß genug ist, wird sich da wahrscheinlich so schnell nicht so gravierend etwas daran ändern. Du hast aber auch so ein bisschen die Antwort auf meine nächste Frage schon vorweggenommen. Ich beobachte das nämlich auch. Also ich habe immer wieder Gespräche mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die wirklich so diesen Wunsch nach der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung haben, den sie auch so formulieren. Also denen geht es nicht nur um eine gesunde Work-Life-Balance. Und teilweise besteht auch so eine echte Angst davor, sich in diesen Konstrukten kaputt zu machen. Die sagen so, ich habe total Angst davor, dass ich da nur arbeite und dass ich meine Freunde nicht mehr sehe, dass ich mein Leben nicht mehr leben kann. Das wollen viele einfach nicht mehr. Und ich finde, nicht völlig zu Unrecht.
Also ja, es ist auf jeden Fall so. Also falls jetzt ganz neu jemand, wenn ihr in eine Großkanzlei geht, obwohl ich auch sagen muss, ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre raus. Also keine Ahnung, vielleicht hat sich ja schon irgendwas Signifikantes verändert. Ich kann jetzt nur sozusagen den Status wiedergeben, den ich noch erlebt habe bis 2016. Aber da würde ich sagen, absolut. Also wenn du in der Großkanzlei arbeitest, wirst du deine Freunde nicht mehr so viel sehen wie vorher.
Du kriegst neue Freunde.
Ja, genau. Das ist so. Und dieses kaputt zu arbeiten, ja, also ich glaube auch nicht, dass es irgendwie diese super starke Arbeitsbelastung wahnsinnig gut für die Gesundheit ist. Sei es der Rücken, sei es die Augen, sei es irgendwas. Mhm. Ja, also ich finde, die Einwände sind berechtigt, und ich glaube, es geht ja auch immer mehr in die Richtung. Also schon zu meiner Zeit noch, und da habe ich auch im Recruiting bei uns mitgearbeitet, also habe auch viele Bewerbergespräche geführt, und da haben wir das auch schon zunehmend erlebt, dass die Leute mehr nach sowas fragen, dass das mehr ein Thema ist für die Leute, und finde ich auch völlig berechtigt.
Bevor wir jetzt aber über dein aktuelles Business und auch deine Leidenschaft Hip-Hop sprechen, du hast dich nämlich tatsächlich selbst verwirklicht, interessiert mich, ob du rückblickend den Weg, den du gegangen bist, als Jurist nochmal genauso gehen würdest. Würdest du nochmal Jura studieren? Würdest du nochmal in die Großkanzlei gehen?
Also erste Frage, nein. Ich glaube, ich will nicht nochmal Jura studieren.
Ja, dann fällt auch die Frage nach der Großkanzlei weg.
Das will ich anders beantworten. Ich würde sagen, wenn ich Jura studiert hätte, dann würde ich aber vermutlich nochmal in die Großkanzlei gehen. Mhm. Also ich glaube, das war schon so grundsätzlich das Umfeld und die Arbeit, die jetzt so zu meiner Persönlichkeit irgendwie gepasst haben.
Was hast du so daraus für dich mitgenommen, für deine Persönlichkeit?
Ich habe für mich mitgenommen, ich würde einfach so sagen, dieses sehr professionelle Arbeiten, dieses internationale Arbeiten, das, was ich eingangs auch schon gesagt habe, was meine Erwartungshaltung war, dieses irgendwie, dass da auch Leute waren, die halt alle hoch motiviert waren. Ja? Ja. Ich meine, wo hat man denn sowas? Also alle sind richtig, alle haben richtig Bock und wollen richtig was reißen. So, ja? Ja. Das ist schon eine coole Dynamik. Und das ist schon ein Umfeld, so, was ich mir jetzt, wenn man jetzt über Jura redet, was ist, glaube ich, einfach mehr zu mir gepasst hat, als wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie so einen klassischen Anwaltjob gehabt hätte, so wie vielleicht irgendwie so viele Leute, die nicht irgendwie diese Großkanzleiwelt kennen, sich einen Anwalt vorstellen. Ich glaube, weiß nicht, ob das meins gewesen wäre. So, keine Ahnung, mit der Akte zum Gericht gehen und Briefe mit Faxe mit Anwälten austauschen, die mit sehr geehrter Herr Dr. Kollege anfangen. Das ist nicht so meins.
Im April 2018 hast du dann deinen eigenen Hip-Hop-Radiosender Say-Say gegründet. Ihr steht für hundertprozentige Unabhängigkeit, 24/7 feinsten Hip-Hop, Soul und Funk und die wohl einzige live moderierte Morningshow eines reinen Webradios in Deutschland, nämlich montags bis freitags von 6 bis 10. Bist du Frühaufsteher?
Ich bin auf jeden Fall Frühaufsteher geworden durch diese Radiotätigkeit. Ich habe am Anfang, also als der Sender noch relativ jung war, habe ich irgendwann mal in der Morningshow einen Witz gemacht und habe gesagt, ja Leute, jetzt irgendwie, ich bin heute Morgen wieder zu einer Zeit aufgestanden, da bin ich in meinem alten Job öfter erst ins Bett gegangen. So hat sich das gedreht. Und da hat dann lustigerweise sogar ein Partner aus der Kanzlei zugehört, in der ich gearbeitet hatte und hat mir dann eine SMS geschrieben. Ne? Das war dann ein ganz lustiger Moment. Also ich muss ja sagen, es ist ja mittlerweile ein bisschen reduziert. Also dieses Montag bis Freitags von 6 bis 10, das war so die ersten anderthalb, zwei Jahre so. Dann haben wir die Uhrzeit ein bisschen weiter nach vorne geschoben. Mhm. Und aktuell ist es allerdings Corona und kinderbetreuungsbedingt auch nochmal eingeschränkt. Und dann gibt es zwar eine Morningshow mit Beiträgen jeden Tag, aber wirklich live moderiert ist es momentan zumindest donnerstags und freitags von 8 bis 10. Und das macht donnerstags ein Kollege und freitags von 8 bis 10 kann man mich momentan live hören. Wir werden das wieder ändern, aber das ist so der momentane Rhythmus. Also wenn jemand, der hier den Podcast hört, mich mal live hören möchte, dann ist es freitags von 8 bis 10 im Moment.
Cool. Du schreibst auf deiner Homepage, Hip-Hop bedeutet uns viel. Die Musik und die Kultur haben seit Kindertagen unser Leben verändert und uns zu Say-Say inspiriert. Gehen wir hier auch nochmal an die Anfänge zurück. Wie kam denn die Liebe zum Hip-Hop zustande?
Also das war mir ganz klar familienbedingt. Also ich habe zwei ältere Brüder und was die älteren Brüder machen, findet man ja sowieso immer cool oder sowas bei mir jedenfalls. Und meine älteren Brüder, die haben halt schon relativ früh, sind so mit den ersten, also mit Hip-Hop relativ früh in Berührung gekommen, halt so mit Gruppen wie Ice-T, den Beastie Boys und Run-DMC und dann später De La Soul, Tribe Called Quest, Dr. Dre, Snoop Dogg, diese ganzen Sachen. Und das habe ich einfach alles total in mich aufgesogen und habe es wirklich sehr, sehr gefeiert. Und das hat dann immer größeren Teil in meinem Leben eingenommen, mit irgendwie dann auch Plattenspielern, Schallplatten kaufen, sammeln, DJen und dieses Hip-Hop hat mich einfach wirklich infiziert und hat mich bis heute nicht losgelassen.
Wir haben ja schon in einigen Episoden besprochen, wie man eine Kanzlei oder wie man ein Unternehmen gründet, aber wie gründet man einen Radiosender? Magst du uns in diesem Prozess auch mal ein bisschen mitnehmen?
Gar nicht mehr so ein Riesending, da muss ich sagen, da kam jetzt einfach das Internet sehr entgegen. Also ich bin sicher, also ohne das Internet hätte ich das nicht so machen können, weil ein klassischer Radiosender, wie man jetzt irgendwie über UKW empfängt, das ist nochmal ein bisschen eine andere Nummer. Aber also Say-Say ist ein Webradiosender und das geht dann alles etwas einfacher. Also wie macht man das? Also ich habe mich erstmal lange damit beschäftigt, welche Musik soll da wirklich laufen? Das war für mich eigentlich so erstmal die Kernfrage. Also soll da auch deutscher Hip-Hop laufen oder französischer Hip-Hop oder wirklich nur englischsprachiger Hip-Hop? Im Endeffekt jetzt überwiegend englischsprachiger Hip-Hop, Deutsch nur ab und zu abends. Dann soll da auch Soul, Funk, R&B laufen. Also habe viel erstmal Musik gehört, um so die Klangfarbe zu bestimmen, die der Sender haben sollte. Und dann sucht man sich einen Stream-Host, der dann den Radio-Stream hostet, also was irgendwie so wie
also
eine Webseite.
Also ähnlich wie beim Podcast wäre.
Genau, oder so, wie, genau, so wie eine Website irgendwo liegen muss. Genau, muss der Stream irgendwo liegen. Und dann gab es erstmal sozusagen den Radiostream, auf dem einfach nur Musik lief. Und den habe ich dann so im engeren Freundes-, bekannten Familienkreis geteilt und so ein bisschen Feedback eingeholt und dann auch selbst viel einfach nur den Stream gehört. Und da hatte das noch gar keinen Namen und gar nichts. Und ja, dann irgendwann Namenssuche, Marke, Logo, dann kommen eigentlich so die Themen, die dann jedes Startup hat.
Ja.
Und dann eben eine Website gebaut. Und dann am 25. April 2018, da ist dann die Website live gegangen und dann konnte quasi jeder diesen Stream hören. Und dann am Anfang nur mit Musik. Achso, und dann stehe ich jetzt hier auch für die Juristen nicht vergessen. Das Ganze hat natürlich auch noch eine rechtliche Komponente. Man muss natürlich auch Lizenzen einholen, um Musik senden zu dürfen. Da gibt es eben die GEMA und die GVL. Und bei denen kann man aber eigentlich relativ easy Verträge abschließen, um diese Lizenzen zu bekommen. Und ansonsten bei den Medienanstalten muss man das nur anzeigen. Das heißt, da gibt es für Webradios zum damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, das soll sich jetzt gerade ändern oder hat sich gerade geändert. Da gibt es so einen Medienstaatsvertrag. Das habe ich aber nicht näher verfolgt. Also jedenfalls zu meiner Zeit musste ich es nur anzeigen und brauchte keine Genehmigung.
Spannender Prozess. Aber was macht SaySay so besonders? Ihr sagt über euch, ihr seid 100% unabhängig, authentisch und ihr möchtet eine neue Art von Radio sein, nämlich ohne Klamauk und blöde Gewinnspiele, dafür mit Haltung.
Also das Besonderste ist auf jeden Fall die Musik. So, also ich glaube, das ist das.
Also ist das so ein USP, so diese Mischung, ja, Hip-Hop, ja, Soul und Funk?
Ja, also diese Art von Hip-Hop, die wir auch spielen, ich meine, Hip-Hop ist ja mittlerweile auch ein sehr breiter Bereich, also irgendwie noch vor, keine Ahnung, noch vor 10, 15 Jahren, wenn da jemand gesagt hat, wenn mir da jemand anders gesagt hat, er hört Hip-Hop und ich höre Hip-Hop, dann haben wir so ungefähr das Gleiche gehört. Heutzutage ist es ja total breit gefächert. Also wenn heute irgendwie ein 18-Jähriger sagt, er hört Hip-Hop, dann hört er was ganz anderes als das, was ich jetzt irgendwie höre. Insofern, also diese Art von Hip-Hop, wir nennen es Soulful Hip-Hop, diese Art von Hip-Hop, die wir spielen, kombiniert mit Soul und Funk, teilweise wirklich der alte Soul aus den 60s, 70s, 80s, teilweise aber auch neuer Neo-Soul. Diese Kombination von Musik kenne ich keinen anderen Radiosender eigentlich weltweit, der das so abbildet wie wir. Insofern, also die Musik, und ich finde auch, die Musik ist immer das Allerwichtigste. Also man kann sonst noch so viel um den Sender drumherum bauen. Wenn sich jemand entscheidet, einen Radiosender zu hören, dann wird die Entscheidung immer zu 95% auf der Musik basieren. Mhm. So. Insofern, also die Musik ist was sehr Besonderes. Und die Musik ist auch, obwohl es jetzt ja in Anführungsstrichen ein spezielles Genre ist, ist trotzdem relativ offen und positiv gehalten. Und wir kriegen auch viel Feedback von Leuten, die jetzt eigentlich keine irgendwie eingefleischten Hip-Hop-Fans sind oder sowas, die sagen, sie hören den Sender total gerne und hören ihn viel. Und das war auch von Anfang an mein Ziel. Also es sollte jetzt kein Hip-Hop-Radiosender für Hip-Hop-Nerds sein, sondern es sollte ein Sender sein für Leute, die einfach Bock haben auf gute Musik, die vielleicht keinen Bock mehr haben darauf, wie Radio teilweise in Deutschland gemacht wird. So. Und also die Musik ist auf jeden Fall so das Entscheidende. Und dann, was eben hinzukommt, du hast eben schon erwähnt, sozusagen unsere Art, das Radio zu machen, die sich zum einen eben noch viel um die Musik dreht. So das, was mir bei Radiosendern oft fehlt, dass es gar nicht mehr um die Musik geht. So. Und bei uns geht es eben noch schwerpunktmäßig wirklich um die Musik. Wir reden natürlich auch mal über andere Themen, aber es geht vor allem um die Musik, um die Künstler, um Hip-Hop. Hip-Hop ist ja eine ganze Kultur, an der noch andere Sachen dranhängen, wie Graffiti, Breakdancen. Und das ist ja eine ganze Welt sozusagen.
Hast du das auch hinter dir, Graffiti und Breakdance?
Nee, da bin ich nicht talentiert. Ich habe mal so ein bisschen versucht, mit Graffiti habe ich mich mal so ein bisschen versucht, aber habe schnell erkannt, dass das nicht meine Stärke ist. Und Breakdance, also ab einem gewissen Promillegehalt kann man mich auf einer Tanzfläche schon mal irgendwo auf dem Boden rumturnen sehen. Aber das hat wirklich nichts Großartiges an sich. Das ist einfach nur so aus Spaß. Und ich will nicht sagen, dass ich da irgendwas kann. Also vor allem das DJing ist der Bereich und eben das Musik hören und kuratieren, der Bereich, der mir da Spaß macht. Ja, und wie gesagt, also wir versuchen Radio eben anders dadurch zu machen, dass es eben auf die Musik fokussiert ist, dass es große Musik, gute Musik ist und dass die Musik auch sehr besonders kuratiert ist. Also wir stecken wahnsinnig viel Zeit da rein, neue Musik zu entdecken und die Musik auch auf den Tagesablauf einzustellen. Also welches Lied soll laufen, während die Leute arbeiten? Welches Lied soll an einem Samstagmorgen zum Beginn des Wochenendes laufen? Welches Lied soll an einem Freitagabend laufen, wenn du so die Woche ausklingen lässt und jetzt Bock hast, so ein bisschen irgendwie in Wochenendstimmung zu kommen? Mhm. Das ist so das Besondere.
Okay. Und wie war so das Feedback? Also konntest du das dann, hast du richtig so Feedback bekommen, als es dann losging und ihr live gegangen seid? Und wie sieht das aus? Weil ich finde das immer besonders schön, fand das mit dem Podcast ja auch total spannend. Man geht so raus mit was, von dem man sehr überzeugt ist und worauf man richtig Bock hat. Und dann ist es erstmal da und du kannst es ja im Web einfach nicht sofort unmittelbar so messen. Ja, also natürlich hast du Zahlen, die du abrufen kannst, aber das heißt ja dann, also das sagt dir ja auch nichts Genaues darüber, wie viele Leute hören es wirklich, wie finden es die Leute. Und dann fand ich das so spannend, so zu sehen, wie das erste Feedback irgendwie reinkommt. Wie war das so für dich?
Also bei uns, wir bekommen tatsächlich relativ viel Feedback über alle Kanäle, also irgendwie über das Kontaktformular auf der Website, über Social Media, E-Mails. Und das Feedback, das wir bekommen, ist eigentlich durchweg positiv. Und es sind viele, viele Leute, die uns schreiben, dass es irgendwie der Sender ist, auf den sie gewartet haben, so ungefähr. Und dass sie es total gerne hören, dass sie es jetzt den ganzen Tag laufen lassen und dass sie uns irgendwie gerade entdeckt haben, sich total freuen. Also wir bekommen echt viel positives Feedback und das ist auch wahnsinnig wichtig für uns und auch wahnsinnig motivierend. Denn man spricht ja oft irgendwie in so ein Mikrofon rein und wie du es eben gesagt hast, man weiß dann gar nicht so richtig, wie kommt es überhaupt an oder wer hört es überhaupt. Mhm. Und auch gerade, wenn ich eine Live-Show mache, wenn ich mir die Morning-Show mache zum Beispiel, dann gucke ich auch parallel so ein bisschen bei den Social-Media-Kanälen rein und oft schreiben die Leute auch irgendwie dann speziell was irgendwie zu dem Lied, was gerade gelaufen ist oder zu irgendwas, was ich gerade moderiert habe. Und es finde ich total schön, wenn man so ein unmittelbares Feedback bekommt. Und also Feedback immer super wichtig. Bis heute bekommen wir zum Glück viel positives Feedback. Wir haben schon auch eine bestimmte Zielgruppe von Leuten, die eben auf diese Musik Bock haben. Aber die auf diese Musik Bock haben, die uns dann entdecken, die freuen sich meistens sehr.
Ich musste auch unbedingt mal reinhören. Ich bin so, was Musik angeht, bin ich so total flexibel. Denn Kommilitonen, der hat immer so gesagt, du hast echt so gar keinen Musikgeschmack. Du bist so stumpf flexibel, was das angeht. Von daher, ich werde auch auf jeden Fall mal reinhören. Denn momentan beschränkt sich das, was ich hier regelmäßig höre, auf eine Mischung aus Rolf Zukowski und Volker Rosin.
Die laufen bei uns zu Hause allerdings auch, obwohl ich muss sagen, die habe ich jetzt ein bisschen abgeschüttelt. Wir sind jetzt eher bei Deine Freunde, Dicker. Und es gibt ja auch so ein paar coolere Kindermusik.
Ja.
Wenn
ihr
das schon kennst.
Ja, da kommen wir wahrscheinlich noch hin. Also der Kleine ist jetzt so 3,5. Wir haben mit Volker Rosin angefangen und irgendwann habe ich dann Rolf Zukowski wieder ausgegraben. Aber die beiden Jungs beneide ich auch nicht um ihren Job. Also ich könnte das nicht machen, dass die ganzen Tag so Kinderlieder sind. Naja, wir schweifen ab. Wie ist das Thema Finanzierung bei euch geregelt? Oder anders gefragt, kannst du mit dem Radiosender so viel Geld verdienen wie als Großkanzleianwalt?
Knapp, genau.
Knapp, ne? Nee, knapp drunter.
Nee, also
oder ist, knapp drüber.
Es ist sehr, sehr, sehr weit davon entfernt. Mhm. Und ehrlich gesagt, wir strugglen, ob es heute noch das halt irgendwie überhaupt kostendeckend hinzukriegen. Ja? Also das ist so eine riesen Herausforderung. Wir haben grundsätzlich 3 Einnahmequellen und das eine ist natürlich Werbung und das andere sind freiwillige Beiträge unserer Hörer. Das finde ich echt ganz großartig. Also ich muss sagen, ich habe das lange nicht gemacht, aber mir haben Leute immer wieder gesagt, hey, mach das doch mal. Und dann habe ich es irgendwann gemacht und es irgendwann doch gemacht. Und dann war ich ganz überrascht und erstaunt und begeistert, wie viele Leute dann wirklich jetzt bereit sind, jeden Monat uns da freiwillig was von ihrem Geld dazuzugeben.
Mhm. Das ist echt, ist das wie cool. So eine Art, also für Podcasts gibt es Patreon, weiß ich. Ist das sowas Ähnliches?
Wir machen es jetzt einfach über, PayPal, aber es ist quasi das Ähnliche, ja. Und genau, das ist echt super cool. Und dann haben wir noch einen Shop, wo man so ein bisschen Klamotten und Tassen und Beanies, Kappen und sowas kaufen kann. Und da haben wir uns auch viel Mühe gegeben, da richtig coole Sachen zu machen. Also wirklich auch qualitativ hochwertige Sachen. Das kommt auch sehr gut an. Und genau, da kommt auch noch so ein bisschen was bei rum.
Okay. Und wie sieht heute dein Alltag aus? Beschreib mal ein bisschen.
Mein Alltag ist sehr geprägt davon, was irgendwie bei den Kids los ist. Muss man ehrlich gesagt so sagen. Es ist sehr davon bestimmt. Jetzt momentan, heute habe ich mich jetzt sehr gefreut, weil heute Morgen kam eine Mail von der Schule, dass ab Montag wieder normale Unterricht losgeht. Also wirklich ganze volle Klassen, Präsenzunterricht, noch mit Masken und Testen, aber tatsächlich jetzt seit Dezember das erste Mal wieder voller Präsenzunterricht. Insofern, das ist jetzt momentan das Bestimmte. Also sonst mein Alltag. Also der Alltag ist zum einen immer von dem Musikthema bestimmt. Also es ist sowas, was mich die ganze Zeit verfolgt, dass ich Angst habe, dass die Musik zu alt ist auf dem Sender. Insofern bin ich ständig hinterher, immer neue Musik zu suchen und neue Musik auf den Sender zu bringen. Also es sind irgendwie, kann ich ja in der Woche um die 500 Lieder durch, um daraus dann halt irgendwie so die paar Lieder zu finden, die irgendwie gut sind für den Sender. Also es geht viel, genau, es geht viel darum. Dann geht es viel um Abstimmungen mit anderen aus dem Team, die die Shows machen bei uns. Also tagsüber läuft überwiegend einfach Musik, die wir ausgesucht haben. Und gerade in Abendstunden gibt's viel Shows. Das machen andere und das stimme ich mit denen ab. Und dann gibt's natürlich auch viel Social Media. Also Social Media ist auch ein Thema, was echt viel Kapazitäten frisst. Die Leute schreiben uns Sachen bei irgendwie Insta oder Twitter und dann antwortet man denen was. Und muss natürlich auch präsent sein auf den Plattformen und da aktiv sein. Also das ist immer ein großes Thema. Und sonst so einfach auch noch klassische Orga-Themen, die, glaube ich, jeder Unternehmer hat, von irgendwie Buchhaltungsthemen zu Personalthemen zu, ja, all sowas.
Wenn du so viel und so oft Musik hörst und dann auch noch die Kinder zu Hause hast, hast du es gerne ab und an auch einfach mal still?
Nee.
Gar nicht?
Kann ich ganz klar, also jetzt irgendwie natürlich abends, wenn ich ins Bett gehe dann, aber im Grunde, also wenn ich aus dem Haus gehe und meine Kopfhörer nicht dabei habe, dann gehe ich immer wieder zurück. Egal wie weit ich schon dann irgendwie weg bin von zu Hause. Also ich bin ganz ungern ohne Musik und es ist eigentlich auch das Erste, keine Ahnung, was ich mache, wenn ich morgens in die Küche komme oder irgendwas, also oder wenn ich ins Badezimmer komme, das ist das Erste, ich mache die Musik an. Das war aber auch schon immer so. Also ich habe gern immer Musik um mich rum.
Würdest du denn jetzt sagen, dass du angekommen bist?
Das ist ja...
Ja, jetzt kommt doch zum Schluss, kommt hier noch die philosophische Frage, ne?
Jetzt packst du ja wirklich noch eine tiefe Frage aus. Also ich glaube, das muss ich leider noch mit einem Nein beantworten. So, also auf der einen Seite habe ich jetzt schon so was gefunden für mich, was mir super viel Spaß macht und was mir, glaube ich, auch sehr liegt. Jetzt irgendwie dieses ganze Beschäftigen mit der Musik, das Moderieren, das Kuratieren der Musik, auch das Kreativsein, dieser ganze, alles, was quasi dieses ganze Content-Bezogene ist. Gleichzeitig gebe ich aber auch ganz offen zu, dass diese unternehmerische Seite für mich schon auch eine Challenge ist und die frisst auch sehr viel Zeit, von der ich eben, wie vorhin schon erwähnt, familienbezogen ja nicht so viel habe. Mhm. Und da habe ich noch nicht so die optimale Balance gefunden, muss ich zugeben. Aber ja, da gibt es auch einige Ideen, was ich da irgendwie in den nächsten Monaten noch ändern kann, um das zu verbessern. Insofern sage ich ganz ehrlich, im Moment noch nicht ganz angekommen, aber auf dem richtigen Weg.
Du bist ja auch noch jung und knackig, wenn du jetzt schon angekommen bist. Was sollte denn da noch kommen? Ja, Komplimente gibt's hier bei Lawyered immer gratis. Freddy, vielen lieben Dank, dass du heute deine Story erzählt hast. Vielleicht gründen wir jetzt nicht alle einen Radiosender. Vielleicht muss es auch nicht immer diese 180-Grad-Wendung sein, die man vollzieht, wenn man mehr von dem tun möchte, was man liebt und wofür man brennt. Aber was du, glaube ich, sehr authentisch rüberbringen konntest, ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich selbst ab und an zu hinterfragen und so diesen Punkt nicht zu verpassen, an dem man etwas ändern könnte oder sollte.
Absolut. Da möchte ich auch gerade nochmal einladen. Das finde ich super, super wichtig bei Anwälten in Großkanzleien, aber auch überall, dass man sich ab und zu fragt, was sind die Dinge, die einem wichtig sind? Und dann im zweiten Schritt lebt man auch nach diesen Dingen.
Ja, eine gute Freundin von mir sagte immer, als sie noch in der Großkanzlei gearbeitet hat, die machen das auch absichtlich. Die lassen uns so viel arbeiten, dass wir gar keine Zeit haben, uns Gedanken zu machen, was wir denn anderes überhaupt wollen können. So, zum Abschluss habe ich noch die Frage meines vorherigen Gastes an dich, der oder die nicht wusste, wer mein nächster Gast ist.
Ja.
Und die kommt diesmal von Dr. Anja Schäfer, Rechtsanwältin und Business Coach. Die Anja beschäftigt sich viel mit dem Thema Netzwerk und Netzwerken und hat gleich zwei Fragen an dich. Wie hast du einmal jemanden angesprochen in irgendeiner Art von virtuellem Netzwerk, von dem du nicht wusstest, ob diese Person die Kontaktanfrage bestätigen würde? Und was ist dein bester Tipp in puncto Networking, völlig unabhängig von der Branche?
Also die erste Frage, die interessante Frage, die kann ich klar mit Ja beantworten. Also ob ich Leute anschreibe, mit denen ich noch nichts zu tun habe, also wirklich so kalt ansprechen, das mache ich tatsächlich relativ häufig. Das wird ja gerade bei Social Media auch einem relativ leicht gemacht, vor allem eben bei Instagram. Also zum Beispiel bei Twitter ist es ja oft schwierig, irgendwie Leute anzuschreiben. Aber bei Instagram geht das. Das landet dann ja bei den Leuten in diesem separaten Anfragenordner, aber genau, ja. im Grunde kann ich jetzt quasi eine Direktnachricht an Barack Obama schreiben. So, ob er sie sich anguckt oder so, weiß ich nicht, aber ich weiß gar nicht, ob er da bei Insta ist, aber potenziell würde das gehen. Insofern habe ich tatsächlich schon einige Künstler zum Beispiel angeschrieben, die in Deutschland auf Tour gekommen sind, um irgendwie zum Beispiel ein Interview anzufragen oder sowas. Und das hat auch teilweise geklappt und ja. Insofern.
Und das machst du dann so ganz direkt und so, hey, ich bin der Freddy von Say Say und wir sind hier das einzige 24/7 Hip-Hop, Soul and Funk, Webradio, hast nicht Bock.
Genau, so ähnlich. Ich glaube, das Wichtigste ist ja immer, dass gerade die ersten Worte irgendwie knallen, so, weil das sehen die Leute dann ja schon immer in dieser Vorschau, bevor sie sich dann entscheiden, ob sie jetzt diese Nachricht direkt löschen oder sich angucken. Insofern, glaube ich, da muss man direkt schon die ersten Worte müssen irgendwie klar machen, worum es geht und was man will.
Mhm. Und was ist dein bester Tipp in puncto Networking?
Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so der Richtige bin, da große Tipps zu geben. Ich weiß nicht, ob ich der allergrößte Networker bin. Mein einziger Tipp wäre...
Bist du hanseatisch zurückhalten?
Vielleicht, ja. Also mein Tipp wäre, dass halt auf jeden Fall, dass es authentisch sein sollte. Also, dass man nicht irgendwie das Networks wegen pflegt oder wenn man denkt, da könnte sich jetzt mal irgendwie ein Mandat draus ergeben oder der könnte einem sonst irgendwie nützlich sein, sondern aus ehrlichem Interesse an den Personen oder an dem, was sie tun. Und ich glaube, dann kann es irgendwie auch ein cooles Netzwerk werden. Ja, also mein bester Tipp wäre, dass wenn man, das merke ich immer wieder, wenn man sich an Leute wendet, von denen man irgendwas möchte, so, dann sollte man erstmal ein gewisses Interesse an denjenigen zeigen oder an den man sich wendet und vielleicht da erstmal was Lobendes aussprechen. Also wir kriegen täglich sehr, sehr viele Mails von Leuten, die wollen, dass wir irgendwie ihre Musik spielen und uns ihre Musik anhören. Und wir sagen, wenn jemand so eine Nachricht anfängt mit, hey, ich finde euren Sender cool, hör den gerne und glaube, meine Musik könnte gut zu euch passen, dann ist das ein ganz anderer Einstieg, als wenn es aber direkt losgeht, ich bin Rapper XY und habe gerade ein Lied gemacht, hör dir das an.
Mhm. Würde ich beides, was du gesagt hast, total unterschreiben. Und übrigens, dass die Hanseaten so verschlossen sind, das finde ich gar nicht. Das hatten vorher auch immer alle gesagt, bevor ich in Hamburg angefangen habe zu studieren. Ich kann das nicht bestätigen und ich glaube, auf dich trifft es auch nicht zu.
Also ich bin ja auch kein gebürtiger Hamburger, muss ich auch sagen.
Ach stimmt, du bist zugezogen. Nee,
genau.
Ja.
Ich bin 2007 nach Hamburg gezogen, also jetzt auch schon eine Weile hier, aber bin eigentlich in Düsseldorf geboren und habe aber die längste Zeit in der Nähe von Frankfurt gelebt. Bin bei Frankfurt groß geworden.
Ah, das Spielchen mit der Frage treiben wir natürlich in jeder Folge weiter. Das ist auch mittlerweile sehr beliebt. Das heißt, du darfst dir nun auch noch eine Frage für meinen nächsten, dir noch unbekannten Gast überlegen, der oder die selbstverständlich auch Jurist, Juristin ist. Das können, wie gesagt, Fragen aus allen Lebensbereichen sein und die müssen und sollen auch nicht immer was mit Jura zu tun haben. Hau raus.
Finde ich eine coole Idee mit diesen Fragen, wollte ich noch sagen. Also meine Frage an den nächsten Interviewgast wäre, wenn du völlig unabhängig von jeglichen finanziellen Zwängen wärst, also quasi so ungefähr nach dem Lottogewinn, welche berufliche Tätigkeit würdest du dir dann aussuchen?
Gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Vielen lieben Dank nochmal, Freddy.
Ja, vielen Dank auch von mir. Hat Spaß gemacht.
Dito. Und das war's für diese Woche mit Lawyered. Ich hoffe, Sie konnten aus beiden Episoden für sich das eine oder andere mitnehmen. Mir hat's diese Woche ehrlich gesagt besonders viel Spaß gemacht. Und wir hören uns wie gehabt wieder in 2 Wochen am Donnerstag, den 17. Juni. Bis dahin, stay lawyered. Alles Liebe, Ihre Katharina Gangnes.